Kapitel 51 Die zweite Engelsbotschaft. Die Kirchen, die die erste Engelsbotschaft zurückwiesen, lehnten das Licht vom Himmel ab. Diese Gnadenbotschaft wurde verkündigt, um sie aufzurütteln und ihnen ihren wahren, weltlichen und verderbten Zustand zu zeigen und sich für die Begegnung mit ihrem Herrn vorzubereiten. Die erste Engelsbotschaft wurde gegeben, um die Gemeinde Christi vom verderbten Einfluss der Welt zu trennen. Doch die Bande, mit denen die meisten Menschen, selbst bekennende Christen, mit der Erde verknüpft waren, erwiesen sich stärker als die Anziehungskraft des Himmels. Sie hörten lieber auf die Stimme weltlicher Weisheit und wandten sich von der Botschaft der Wahrheit ab, die die Herzen erforscht. Gott gibt Licht, damit es geschätzt und beachtet und nicht verschmäht und verworfen wird. Wird es missachtet, wird es für alle, die es verwerfen, zur Dunkelheit. Wenn der Geist Gottes aufhört, die Herzen der Menschen von der Wahrheit zu überzeugen, ist alles Predigen und Zuhören vergeblich. Als die Kirchen die Warnung Gottes durch die Ablehnung der Adventbotschaft zurückwiesen, zog sich der Herr von ihnen zurück. Der ersten Engelsbotschaft folgte eine zweite mit folgendem Wortlaut:
Sie ist gefallen! Sie ist gefallen! Babylon, die große Stadt! Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker.
Diese Botschaft wurde von Adventisten als die Verkündigung des moralischen Falles der Kirchen verstanden, als Folge ihrer Ablehnung der ersten Botschaft. Babylon ist gefallen, wurde im Sommer 1844 verkündet, und als Ergebnis zogen sich ungefähr 50.000 Glieder aus diesen gefallenen Kirchen zurück. Alle, die die erste Botschaft verkündigten, hatten weder eine Kirchenspaltung noch die Gründung einer eigenen Organisation geplant oder erwartet. William Miller sagte:
Bei all meiner Arbeit hatte ich nie gewünscht oder beabsichtigt, zusätzlich zu den bestehenden Glaubensgemeinschaften eine eigenständige Gemeinde zu bilden oder auf Kosten anderer zu begünstigen. Ich wollte für alle von Nutzen sein. Da ich angenommen hatte, alle Christen würden sich auf das Kommen Christi freuen und selbst die Menschen, die meinen Glauben nicht teilten, würden jene nicht weniger lieben, die diese Lehren annehmen würden, ahnte ich nicht, dass je getrennte Versammlungen nötig werden könnten. Mein einziges Ziel war die Bekehrung der Menschen zu Gott, der Welt das kommende Gericht bekannt zu machen und meine Mitmenschen zu einer solchen Vorbereitung des Herzens zu bewegen, mit der sie ihrem Gott in Frieden begegnen konnten. Die große Mehrheit derer, die durch mein Wirken bekehrt wurden, gingen in die verschiedenen bereits bestehenden Kirchen. Wenn Menschen mich nach ihrer Pflicht fragten, habe ich ihnen immer empfohlen, dorthin zu gehen, wo sie sich zu Hause fühlen. Nie habe ich den Rat gegeben, irgendeine Denomination vorzuziehen.
Eine Zeit lang begrüßten alle Kirchen seine Arbeit. Doch als sie sich gegen die Adventwahrheit entschieden, wollten sie alle Erregung in dieser Sache unterdrücken. Dadurch kamen diejenigen, die diese Lehre annahmen, in eine schwierige Lage und wurden verunsichert. Sie liebten ihre Kirchen und wollten sich ungern von ihnen trennen. Doch als sie verspottet und unter Druck gesetzt wurden und man ihnen das Recht verweigerte, über ihre Hoffnung zu sprechen oder Predigten über das Kommen des Herrn anzuhören, beschlossen viele letztendlich, das ihnen auferlegte Joch abzuwerfen. Als die Adventisten erkannten, dass die Kirchen das Zeugnis des Wortes Gottes ablehnten, war es ihnen nicht mehr möglich, sie als Gemeinde Christi und als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit anzusehen. Als die Verkündigung der Botschaft »Babylon ist gefallen« begann, fühlten sie sich berechtigt, sich von ihren vorherigen Kirchengemeinschaften zu trennen. Seit der Ablehnung der ersten Botschaft ging in den Kirchen eine traurige Veränderung vor sich. Als die Wahrheit zurückgewiesen wurde, wurde der Irrtum begrüßt und geschätzt. Die Liebe zu Gott und der Glaube an sein Wort erkalteten. Die Kirchen hatten Gottes Geist betrübt. Er war ihnen in großem Ausmaß entzogen worden. Als das Jahr 1843 vergangen war, ohne dass Jesus kam, gerieten alle, die im Glauben auf seine Erscheinung gewartet hatten, eine Zeit lang in Zweifel und Verwirrung. Doch trotz ihrer Enttäuschung forschten viele auch weiterhin in der Heiligen Schrift, prüften erneut die Grundlagen ihres Glaubens und studierten sorgfältig die Prophezeiungen, um weiteres Licht zu erhalten. Das biblische Zeugnis schien ihren Standpunkt deutlich und entscheidend zu unterstützen. Unmissverständliche Zeichen wiesen auf die nahe Wiederkunft Christi hin. Die Gläubigen fanden keine Erklärung für ihre enttäuschten Hoffnungen, aber dennoch waren sie sich sicher, dass Gott sie in den vergangenen Erfahrungen geführt hatte. Ihr Glaube wurde in hohem Maße gestärkt durch die klaren und überzeugenden Bibeltexte, die von einer Verzögerung sprachen. Schon im Jahre 1842 brachte der Geist Gottes Charles Fitch auf den Gedanken, eine prophetische Karte zu entwerfen, die Adventisten allgemein für die Erfüllung einer Anweisung hielten, die Gott durch den Propheten Habakuk gegeben hatte.
Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein.
Doch als diese Prophezeiung ins Blickfeld gebracht wurde, achtete keiner auf eine Zeit der Verzögerung. Erst nach der Enttäuschung wurde die volle Bedeutung dieser Schriftstelle erkennbar. Der Prophet sagt:
Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne, denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben.
Die Wartenden freuten sich über diese Worte, dass Gott, der das Ende von Anfang an weiß und die Jahrhunderte überschaut, ihnen diese Worte der Ermutigung und Hoffnung geschenkt hatte, weil er ihre Enttäuschung vorhersah. Hätten diese Schriftstellen nicht klar gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg waren, so hätte ihr Glaube in dieser Prüfungszeit versagt. Durch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 ist die Erfahrung der Adventisten anhand einer morgenländischen Hochzeit veranschaulicht.
Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.
Die bei der Verkündigung der ersten Engelsbotschaft weit verbreitete Bewegung entspricht dem Hinausgehen der Jungfrauen, während die Zeit des Wartens, der Enttäuschung und der Verzögerung durch den Verzug des Bräutigams dargestellt wird. Nachdem die festgelegte Zeit verstrichen war, glaubten alle wahrhaft Treuen immer noch einmütig, das Ende aller Dinge würde nahe bevorstehen. Doch bald wurde deutlich, dass sie ihren Eifer und ihre Hingabe bis zu einem gewissen Grad verloren hatten und in einen Zustand verfielen, den das Gleichnis wegen des Verzugs des Bräutigams mit schläfrig oder alle schliefen ein bezeichnet. Etwa zu dieser Zeit kam Fanatismus auf. Einige, die angeblich eifrig an die Botschaft glaubten, verwarfen Gottes Wort als unfehlbaren Führer. Sie behaupteten, vom Geist Gottes geleitet zu werden, ließen sich aber von ihren eigenen Gefühlen, Eindrücken und Vorstellungen beherrschen. Etliche legten einen blinden, scheinheiligen Eifer an den Tag und klagten alle an, die ihr Verhalten nicht billigten. Ihre fanatischen Ideen und Handlungen fanden keine Zustimmung bei der großen Mehrheit der Adventisten, und doch brachten sie die Sache der Wahrheit in Verruf. Die Verkündigung der ersten Engelsbotschaft im Jahre 1843 und des Mitternachtsrufes im Jahre 1844 unterdrückten den Fanatismus und die Meinungsverschiedenheiten. Alle, die sich an dieser feierlichen Bewegung beteiligten, waren gleichgesinnt. Ihre Herzen waren mit Liebe füreinander und für Jesus erfüllt, den sie bald zu sehen hofften. Ein Glaube und eine gesegnete Hoffnung erhoben sie über alle menschlichen Einflüsse und erwiesen sich als Schild gegen die Angriffe Satans.